Morgen. Bevor ich mit dem heutigen Thema beginnen möchte, möchte ich mit uns und für uns beten. Ja, Herr, wir kommen heute zu dir. Wir möchten von dir hören. Danke, dass wir mit allen unseren Fragen und Problemen zu dir kommen können. Da gibt es wirklich keine Tabus. Ja, du möchtest heute zu uns reden. Mach uns ganz offen für dich und sprich heute zu jedem Einzelnen. Herr, wir haben wirklich nur unvollkommene Worte. Herr, aber du kannst die Herzen der Zuhörer heute Morgen ansprechen. Und ihr Herz wird das öffnen, was für jeden Einzelnen genau jetzt wichtig ist. Danke dafür. Amen. Ja, ich freue mich heute Morgen, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam über ein ganz wichtiges Thema sprechen können. Das Thema heute, das geht mir immer wieder durch den Kopf. Warum gibt es Leid und Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Warum? Und warum scheint Gott oft nicht einzugreifen? Ja, und da mir dieses Thema nicht so aus dem Kopf geht, möchte ich heute dazu einige Gedanken wiedergeben. Nicht, dass ich irgendwie schon extrem viel Leid erlebt hätte, da kann ich wirklich nicht von reden. Aber ich kenne viele Menschen hier in der Gemeinde oder auch aus anderen Beziehungen, auch aus der Arbeit, ja, die unglaublich viel durchgemacht haben oder auch noch aktuell durchmachen. Und das beschäftigt mich sehr, nimmt mich auch selbst ziemlich mit. Und ich habe auch einiges dazu gelesen. Manche der Gedanken, die ich heute sage, sind auch jetzt nicht direkt von mir, sondern von anderen. Auch von Menschen, die selbst schon ganz viel durchgemacht haben. Und ja, ich rede zu denen, die vielleicht jetzt gerade im Leid stecken oder vielleicht auch schon das Leid hinter sich haben. Auch für die, die das vielleicht noch nicht erlebt haben, so wie jetzt vielleicht ich. Und deswegen rede ich auch zu mir selber, damit auch ich vorbereitet bin, falls so etwas kommt. Ja, lass uns loslegen. Der heutige Bibeltext ist aus Habakuk, ein ganz kleines Buch aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, wie viele es von euch schon mal gelesen haben. Sollte man mal von Anfang bis Ende durchlesen. Ist auch ruckzuck gemacht, das sind nur 3 Kapitel. Und Habakuk ist ein Prophet und er nimmt in diesem Buch ja, tiefe Themen auf, die uns sicher alle beschäftigen. Und Habakuk ist irgendwie ein ganz besonderer Prophet, weil er im Grunde so ganz anders ist als die anderen Propheten. Normalerweise bekommt ein Prophet von Gott einen Auftrag, so eine Botschaft, die von Gott an die Menschen ist und die er weitergeben soll. Oft nicht einfach für ihn. Also Gott redet durch diesen Propheten zu den Menschen, zu seinem Volk, seinem eigenen Volk, damals das Volk Israel. Und bei Habakuk aber ist das ganz anders. Genau andersrum. Der Habakuk hat nämlich eine Botschaft vom Volk Israel an Gott. Der dreht also die Sache genau andersrum und sagt zu Gott, Gott, wir müssen reden. Ja? Wir haben Fragen und wir haben ganz gewaltige Probleme. Und ich, Habakuk, ich stelle dir jetzt stellvertretend für alle anderen Menschen hier diese Fragen. Und Gott antwortet im Buch Habakuk auf eine ganz interessante Art und Weise. Wir lesen mal, was in Habakuk 1, 2 bis 4 steht. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Ging das auch schon mal, dass ihr um Hilfe geschrien habt? Wo ihr Gott angeschrien habt und ihn wirklich um Hilfe angefleht habt. Und dann weiter. Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Ja, egal ob Christ oder nicht, ich denke, wir alle kommen irgendwann mal an den Punkt, wo wir uns diese oder ähnliche Fragen stellen, die auch Habakuk damals gestellt hat. Und ja, die eine Frage ist, warum passiert das in meinem Leben? Und dann kommt auch schnell die andere Frage. Wie lange noch? Wie lange noch muss ich das hier ertragen? Wie lange hält diese ungerechte Situation noch an? Wie lange bin ich vielleicht noch krank? Wie lange muss ich das Unrecht ertragen? Vielleicht in der Firma oder in der Schule? Ja, und diese Fragen, die wühlen uns auf und die beschäftigen uns. Und ich kann jetzt schon sagen, gleich von Anfang an, die Predigt hier gibt keine endgültigen Antworten. Und es ist auch nicht wie in einem Hollywood-Film. Bernd hat es ja eben schon gezeigt. Was ist das Typische an so einem Hollywood-Film? Ja? Happy End, genau. Bernd hat es ja schon gezeigt. Ne? Das Happy End. Wie läuft so ein Film ab? Das ist meistens so, immer das gleiche Muster, jedenfalls bei den richtig erfolgreichen Filmen, ja, die man sich gerne anschaut. Am Anfang ist alles so halbwegs okay, ja, alles schön und gut. Und dann gibt es ein Riesenproblem. Alles ganz furchtbar schlimm, ja, Katastrophe. Und dann nach dem großen Problem, dann entwickelt sich irgendwie das, genau, Happy End dann. Ja. Und alles ist wunderbar, alles ist wunderschön, alle vertragen sich wieder, alle lieben sich wieder, super. Ja. Aber ich denke, wir wissen eigentlich, das war alles wunderschön, aber es ist halt ein Film. Ja. Und wir leben im richtigen Leben. Und ist das richtige Leben wie ein Film? Es gibt manchmal Situationen und Momente, in denen es nicht so schön ausgeht. Zum Beispiel, wir verlieren unseren Job und bleiben arbeitslos. Wo ist dann da das Happy End? Kommt das dann noch irgendwann? Wo ist dann Gott? Oder ein Mensch, der uns sehr nahe steht, Freund, Freundin, Ehepartner oder du selbst, ich selbst, hat eine schlimme Krankheit und die geht einfach nicht weg, bleibt. Oder wir werden tief in unserem Inneren verletzt, tut sau weh und es gibt womöglich keine Versöhnung. Es gibt einfach Situationen, die lassen sich nicht so einfach auflösen. Und wir werden leider in solche Situationen kommen, wo wir nicht mehr verstehen, wo Leid im Leben ist. Und da stellen wir uns die Frage, warum? Ja, und wie lange wird das noch so bleiben? Ja, und diese Fragen, die bleiben einfach. Ich weiß nicht, was eure Fragen heute Morgen sind. Vielleicht, warum heilst du nicht meine Tochter? Oder warum fühle ich mich so schlecht? Oder eher eine allgemeine Frage, warum gibt es überhaupt so viel Leid und Ungerechtigkeit auf der Welt? Oder gar, warum musste meine Frau sterben? Das sind die Momente, wo ja, es kein Happy End gibt oder gegeben hat. Und wo wir wirklich denken, wo ist Gott? Was sind unsere Fragen? Und auch Habakuk hatte damals in der Bibel diese Fragen und hat sie ganz offen und deutlich gestellt. Er hat diese Botschaft an Gott. Und ja, er kommt mit einer ganz großen Last zu Gott. Und wie schon am Anfang gesagt, er ist der Prophet, der eine Botschaft an Gott gibt und nicht eine Botschaft von Gott weitergibt. Jedenfalls nicht primär. Also warum machst du Gott das so? Geht es nicht auch anders? Kann man das nicht auch anders lösen? Ich habe mal eine Frage an euch. Wer von euch hat so schon mal gedacht, wenn ich Gott wäre, dann hätte ich das Problem ganz anders gelöst? Habt ihr so schon mal gedacht? So ein leichtes Nicken sehe ich. Ich hätte es anders gemacht. Ja. Also ich habe sowas manchmal auch schon gedacht. Ja. Und also warum Gott, wenn ich an deiner Stelle wäre, was ich ja zum Glück nicht bin, aber wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich diese Situation sicher ganz anders lösen. Das heißt, wir Christen haben oft eine spezielle Krankheit. Habe ich so mal gelesen und ich meine, da ist was dran. Wisst ihr, welche Krankheit das ist? Die Krankheit heißt selektives Bibellesen. Das ist eine Krankheit im Christentum, ja? Selektives Bibellesen. Bin ich leider auch nicht so ganz frei davon. Was heißt, oder das heißt, ja, wir lesen Bibelstellen, die uns gefallen. Ja? Die nehmen wir und nehmen sie für uns an. Und die anderen, die übersehen wir einfach. Ist ja nicht so wichtig. Ja, und dann kommen wir auf die Idee, dass wenn wir mit Gott leben, alles happy ist und immer glatt läuft. Und wenn es mal ein kleines Problem gibt, dann gibt es aber immer ein Happy End. Immer. Wir meinen, wenn ich mit Gott lebe, dann ist da Freude, Liebe, Erfolg. Es geht nur aufwärts. Und wenn es mal nicht so läuft, dann mache ich vielleicht irgendetwas falsch. Aber wenn wir die Bibel mal richtig von vorne nach hinten lesen und nicht nur selektiv, dann sagt sie uns noch ganz andere Sachen. Das ist interessant zu erkennen. Und gerade das Alte Testament ist da ein gutes Beispiel. Der Teil der Bibel, den wir manchmal vielleicht eher ein bisschen weniger lesen, der enthält ganz, ganz viel davon. Zum einen die Psalmen. Da lesen wir immer gerne die Psalmen, die, wo alles glatt läuft. Ja. Aber in einem Drittel der Psalmen versteht der Autor Gott überhaupt nicht. Na, er klagt Gott an und hat sogar Rachegedanken. Und dann gibt es ganz andere Bücher im Alten Testament über das Leid. Also ganze Bücher wie zum Beispiel die Klagelieder. Hört sich schon ziemlich übel an, oder? Klagelieder. Allein der Name schon. Ja. Das Buch Klagelieder. Und was geht es da? Happy? Alles toll und super? Nee. Oder Jeremia. Also wenn es jemanden in der Bibel im Alten Testament wirklich schlecht ging, dann Jeremia. Wenn es uns wirklich schlecht geht, dann sollen wir mal Jeremia durchlesen und schauen, was der alles mitgemacht hat. Dann merken wir, naja, es geht noch schlechter. Ein Prophet Gottes. Ja. Ein ganzes Buch von A bis Z nur mit Schwierigkeiten. Oder Hiob, da brauchen wir gar nicht erst mit anfangen. Hiob, also mit dem will garantiert keiner von uns tauschen. Glaubt, das will wirklich niemand. Aber Gott sei Dank, das muss man wirklich sagen, geht die Bibel darüber nicht hinweg. Die Bibel ist kein Buch, das über Schwierigkeiten nicht redet, sondern im Gegenteil. Die Bibel redet sogar ganz intensiv davon. Und wenn wir, denke ich, anfangen, auch diese Stellen in der Bibel zu lesen und wahrzunehmen, dann merken wir, ja, dass gerade dann oft Großartiges passiert. Ja, und selbst wenn wir ins Neue Testament gehen, selbst der Sohn Gottes, Jesus, hängt am Kreuz. Und was macht Jesus dort? Er fragt im Grunde dieselbe Frage. Warum hast du mich verlassen? Also wenn selbst der Sohn Gottes im Leid diese Warum-Frage stellt, dann sollten wir uns diese Frage uns selber auch stellen. Wir dürfen die Frage stellen. Wir werden sie stellen, wenn wir in so einer Situation sind und wenn wir glauben, einfach in einer unüberwindlichen Situation zu stecken. Aber die Frage letztendlich ist natürlich, wie gehen wir damit um? Wenn wir in einer solchen Situation sind, dann stecken wir oft in einer tiefen Spannung. Das sind so zwei Stimmen eigentlich in uns. Ja. Auf der einen Seite würden wir gerne von Gott weglaufen. Nichts wie weg, wie konntest du das zulassen? Oder wir kämpfen mit ihm, klagen ihn an. Und auf der anderen Seite, die andere Stimme, die sagt dann zu Gott, genau jetzt in dieser Situation, da brauche ich ganz besonders deine Nähe und deine Liebe. Ich würde jetzt am liebsten in deine Arme laufen und ja, mich bei dir bergen. Also einerseits wollen wir mit Gott kämpfen und andererseits ihn ganz fest umarmen. Und das Interessante und auch das Schöne ist, dass das ist genau das, was dieser Name Habakuk bedeutet. Habakuk heißt, bedeutet kämpfen und umarmen. Ja? Habakuk weiß, dass beides zusammengehört. Einerseits mit Gott zu ringen, zu kämpfen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, und andererseits ihn ganz fest zu umarmen. Wenn wir Christen sind, dann ist Gott in uns. Ja, und das wollen wir uns jetzt ansehen, wie Habakuk damit umgeht. Das Spannende hier ist diese Warum-Frage. Die können wir uns eigentlich nur stellen, wenn wir ein richtiges Gottesbild haben. Warum? Nun, weil wenn wir ein richtiges Gottesbild haben, egal ob bewusst oder unbewusst, dann macht diese Frage nach dem Warum überhaupt Sinn. Die Bibel sagt im Grunde drei wichtige Sachen über Gott. Das erste ist, Gott ist Liebe. Ja? Er liebt uns Menschen. Und zwar bedingungslos. Also wenn Gott keine Liebe ist, ja, dann kann ich schon darauf antworten, warum wir Leid erfahren. Denn ist es wohl Gott irgendwie egal oder es interessiert ihn nicht, ja, dass es uns schlecht geht. Also Gott ist Liebe. 2, Gott ist allwissend. Das heißt, er weiß genau von unseren Problemen. Er weiß genau, was wir durchmachen. Wenn Gott nicht allwissend wäre, also er ist im Himmel, kriegt gar nicht mit, was da unten bei uns jetzt eigentlich passiert, dann kann man schon warum fragen. Aber dann hat es wohl gerade nicht gewusst, was da abgeht, ja, dass es uns nicht gut geht. Oder es nicht so richtig kapiert, wie schlimm es wirklich ist. Und das Dritte, Gott ist allmächtig. Ja, er kann alles. Also wenn Gott nicht allmächtig wäre, wenn er also liebevoll ist und allwissend, aber nicht alles kann, welchen Sinn würde dann die Frage nach dem Warum machen? Wir können doch nicht jemanden fragen, der nichts kann oder nichts ändern kann, warum die Situation so ist, wie sie ist und wie lange ich das noch aushalten muss, ja, wenn das Gegenüber nur sagen kann, ja, keine Ahnung, kann ich dir leider auch nicht helfen. Ich kann leider jetzt aktuell nichts machen. Ja, also wenn wir diese Warum-Frage stellen, dann haben wir also schon mal das richtige Gottesbild. Das ist schon mal gut. Und egal ob Christ oder nicht, ja, dieses Bild eines höheren Wesens, das ist fest eingepflanzt in uns. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er Liebe, er kann alles und er ist allwissend. Und ich denke, nur deswegen haben wir überhaupt diesen inneren Kampf. Denn wenn, wie gesagt, wenn eine dieser Eigenschaften, wenn wir die nicht glauben würden, dann bräuchten wir diese Frage gar nicht stellen nach dem Warum. Denn dann kann Gott ja gar nichts dafür, was gerade los ist. Unser Glaube, unser Verhältnis zu Gott kann also in unterschiedlichen und ganz verschiedenen Situationen sehr unterschiedlich sein. Und ich möchte nun versuchen, die verschiedenen Phasen des Glaubens, der Beziehung zu Gott mal aufzuzeigen. Und vielleicht kennt ihr euch in eine dieser Phasen des Lebens mit Gott wieder. Also wenn jemand zum Glauben kommt, dann gibt es meistens diese Phasen. Wiederholt sich oft ganz ähnlich. Ich habe das mal versucht, hier auf dem Beamer zu zeichnen. Ja. Also das ist jetzt die erste Phase. Die sieht so aus, wir lernen also Gott kennen. Könnt ihr das einigermaßen erkennen? Ist ein bisschen klein, oder? Oh, sorry. Ich versuche ein bisschen zur Seite zu gehen. Also wir lernen Gott kennen und wir laden ihn in unser Leben ein. Und wir erleben, Gott ist da. Super. Er redet mit mir. Er hilft mir, wir erfahren ganz tiefen Frieden auch, Gebetserhörungen, unser Leben verändert sich zum Positiven, es ist alles wirklich wundervoll. Und die Bibel hat so viel Neues zu bieten, ich lese die Bibel jeden Tag, wir erleben wirklich faszinierende Dinge von Gott selber, er redet mit uns, die Predigten am Sonntag haben uns was zu sagen und die Lieder, der Lobpreis ist super toll. Der ganze Gottesdienst ist einfach total bereichernd. Und diese Phase, diese erste Phase, nennt man oft auch die erste Liebe. Und ja, relativ unausweichlich folgt dann irgendwann mal diese zweite Phase. Kommt dann oft so nach einiger Zeit als Christ. Irgendwie geht es auf irgendeine Art und Weise ein bisschen nach unten. Die Dinge passieren nicht so, wie wir sie gerne möchten oder erwartet haben. Es gibt auch Momente, wo wir Gott nicht verstehen. Ja, vielleicht beten wir auch für jemanden, der krank ist und er wird nicht gesund, sondern er stirbt. Wir gehen vielleicht in den Gottesdienst und denken, ach, die Predigt kenne ich alles schon irgendwie, schon oft gehört, nichts Neues. Lieder habe ich schon oft gesungen, spreche mich nicht mehr an. Und ja, dann kommen vielleicht auch die Zweifel. Wie ist das? Kann ich Gott wirklich vertrauen? Vielleicht habe ich dann auch schon eigenes Leid erfahren, das mir zu schaffen macht. Fliegen durch eine Prüfung, Arbeitsstelle ist unerträglich oder erleben andere Ungerechtigkeit. Wir verstehen vielleicht einfach Gott nicht mehr so richtig. Und wir fragen so hier, wie Gott, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ja, und dann kommt ein Stückchen weit unser selektives Bibellesen zum Vorschein. Wir denken, als Christ muss es immer nach oben gehen. Wir haben immer Freude, wenn Gott mich liebt, dann muss er das ja alles machen. Aber die Bibel sagt was anderes. Sie sagt, es werden Momente, Wüstenzeiten in unserem Leben kommen. Ja, und dann ist es entscheidend, wie wir darauf reagieren. Das ist die Reaktion darauf, unsere Reaktion darauf. Hier sind drei Arten, wie wir reagieren können auf so eine Situation. Erste Reaktionsmöglichkeit, leugnen. Also wir haben zwar letztlich im Herzen diese Fragen und Zweifel, aber wir versuchen sie zu ignorieren. Alles bestens, alles super. Denn wir haben Angst davor, diese Zweifel irgendwie zu äußern. Vielleicht haben wir auch Angst davor, wenn es keine Antworten gibt. Was ist, wenn ich bei meinen Zweifeln da unten ja nicht bei Gott ende, sondern irgendwie im Nichts? Was ist, wenn Gott nicht gut ist? Und dann deswegen versuchen wir manchmal diese Fragen zu verdrängen. Aber diese Zweifel und Ängste, die kann man nicht wirklich verdrängen. Die bleiben da. Und die werden eher stärker. Ich meine, man kann auch Krankheit leugnen. Ja? Man kann sagen, nein, mir geht's besser, es wird schon alles irgendwie. Ja, wir dürfen auch beten für Heilung. Und Gott heilt auch immer wieder. Aber es gibt auch Fälle, wo das nicht passiert. Und es hat auch in der Bibel, Paulus hat zu Timotheus gesagt, trink mal ein bisschen Wein, weil du so oft krank bist. Ja? Also die haben damals bestimmt auch schon ganz oft für ihn gebetet, für den Timotheus, aber der ist immer noch krank. Also leugnen ist eine Möglichkeit der Reaktion. Die zweite Reaktionsmöglichkeit ist aufgeben. Zurück zu dem Punkt, bevor ich die Entscheidung für Jesus getroffen habe, stimmt alles nicht, alles Quatsch, habe ich mir nur eingebildet, Gott ist nicht gut. Ja, und ich gehe zurück vor den Anfangspunkt meines Glaubens und gebe auf. Dafür, für diese zweite Reaktion, brauchen wir das Buch Habakuk nicht. Denn das Buch Habakuk, das gibt eine dritte Option. Und das ist letztlich die Option, wo Gott uns verändern kann. Das ist die dritte Option. Nämlich warten. Im Schmerz, in allem Leid, auch wenn wir Gott gerade nicht verstehen. An Gott festhalten, ihn suchen, versuchen zu suchen. Und jetzt kommt im Buch Habakuk die Antwort von Gott. Die schauen wir uns jetzt mal an. Der Herr antwortete, seht auf, die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ja, das hört sich jetzt erst super spannend an, finde ich. Ja. Jetzt bin ich komplett am Tiefpunkt, weiß nicht mehr weiter. Und jetzt sagt mir Gott, dass etwas Unglaubliches passieren würde, dass wir nicht glauben würden, wenn es uns jemand erzählen würde. Wird bestimmt eingreifen. Und danach ist wieder alles wie vorher, alles in bester Ordnung. Vielleicht sogar noch besser. Denn wenn ich schon durch so viel Leid gegangen bin, dann muss danach ja einfach alles besser sein, als schon vorher eine Stufe höher auf der geistlichen Leiter. Habe ich das nicht verdient, nach all dem, was ja, ich durchgemacht habe? Und jetzt kommt das, was Gott dann konkret erzählt. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken, sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität. Hä? Das ist deine Antwort, Gott? Deine Antwort ist, dass du eines der grausamsten Völker der damaligen Zeit schicken wirst, um das Volk Israel zu verschleppen? Das soll eine gute Nachricht sein? Jetzt, wo ich eh schon komplett am Tiefpunkt bin? Und dann geht's noch weiter runter. Also kennen wir solche Momente, wo wir sowieso schon ganz unten sind, am Boden zerstört, und dann kommt noch was obendrauf und wir denken, nein, das nicht auch noch. Gott, ich bin schon komplett am Ende. Wieso kommt das jetzt noch obendrauf? Ich kann doch schon lange nicht mehr. Gott sagt, es wird noch schlimmer. Kein Hollywood. Was heißt das nun? Gott hat eine komplett andere Perspektive auf unser Leben als wir. Wir denken, es muss immer bergauf gehen. Und wenn Gott uns nur Gutes tut und immer alles gibt, was wir wollen, dann blühen wir auf. Kennen wir Menschen, die als Kind zu verwöhnt wurden von den Eltern? Also ich kenne auch welche. Wenn ja, dann denke ich, wissen wir, es ist nicht gut, wenn uns immer alles erfüllt wird. Es ist nicht gut, wenn wir immer unseren Willen bekommen. Das ist schon bei Kindern ganz und gar nicht gut und macht uns nicht wirklich zu glücklichen Menschen. Und ich denke, das gilt auch in unserem Glaubensleben. Und Gott sagt hier, ich habe einen viel größeren Plan für dich. Gott ist in dir drin. Und er verspricht uns, dass er in uns drin ist und Dinge für uns tut, uns befreit und auch heilt. Und das kennt Habakuk und deswegen rennt Habakuk auch nicht weg, trotz dieser Botschaft. Und ich mache jetzt einen Sprung ins Neue Testament. Dazu steht nämlich auch was Entscheidendes drin. In Jakobus steht es. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4, erstmal Vers 2. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Habakuks Glaube wurde hart auf die Probe gestellt. Welche Reaktionen, die wir gerade gehört haben, können wir machen, wenn unser Glaube hart auf die Probe gestellt wird? Leugnen, aufgeben, weglaufen und warten. Und jetzt sagt die Bibel, was passiert, wenn wir warten. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Also Gott spricht jetzt darüber, dass er im Leid, im Schmerz, in uns einen Veränderungsprozess machen möchte, dass wir zu Christen werden, die Jesus ähnlicher werden. Jetzt gibt es aber oft ein Problem. Wir wollen das eher verdrängen und geben deswegen Menschen, die in solchen Situationen stecken, oft gut gemeinte Tipps. Die klingen dann vielleicht für den anderen, der gerade im Leid ist, eher wie Hohn. Eine Bibelstelle, die oft jemandem, der im Leid ist, gesagt wird, steht in Römer 8. Und was dient zu unserem Besten? Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erweckt hat. Da ist also jemand im Leid und ein guter Freund oder Freundin kommt und sagt, hab Mut, wird alles gut, es wird dir alles zum Besten dienen. Das sind dann wahrscheinlich die Momente, wo, wenn wir jetzt gerade so ganz tief in diesem Leid stecken, das eher wie so ein Schlag ins Gesicht wirkt. Ja, der Satz steht so in der Bibel. Ja. Und bei vielen dieser Verse und kurzen Abschnitten ist es oft so, dass sie oft aus dem Kontext gerissen sind. Ist ja klar, ist nur ein Satz. Aber was steht da vorher und nachher? In welchem Zusammenhang wurde das geschrieben? Es ist oft gut, wenn wir nicht nur solche einzelnen Bibelverse lesen, sondern auch das, was vorher und nachher dort steht. Also die Bibel wirklich im Kontext lesen. In welcher Situation wurde das geschrieben? Denn auch bei diesem Bibeltext steht danach, was es denn heißt, dass uns alles zum Besten dient. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Was ist also laut Gott das Beste? Er verspricht uns, dass wir Jesus Christus, Gottes Sohn, ähnlicher werden. wenn wir auch in schweren Zeiten an ihm dranbleiben. Im Leid, dann, wenn wir Schmerzen haben. Dass wir freier werden, mehr Erfahrung mit Gott im Leben gewinnen, mehr Kraft bekommen. Ja, wir werden mit Gott in die Ewigkeit eingehen. Und Hiob, der Mann, der so viel erlebt hat und so viel Schmerz erdulden musste, der schreibt am Ende vom Hiob-Brief: Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hiob 42,5. Mit eigenen Augen gesehen. Das heißt, durch all die schlimmen Krisen, durch die Hiob letztlich durch musste, ist er vom theoretischen Wissen, wer Gott ist, durchgedrungen und ist Gott wirklich begegnet. An diesen tiefsten Tiefpunkten unseres Lebens können wir Gott begegnen, auf eine Art, die unfassbar ist, wenn wir dranbleiben an ihm. Wüstenzeiten sind normal. Jesus empfängt erst den Heiligen Geist und geht danach in die Wüste und wird vom Teufel versucht. Ich meine, ich weiß, ich habe gut reden, muss ich jetzt mal einschieben. Ich denke, ich selbst habe noch nicht so diese ganz tiefen Krisen erlebt. Natürlich kenne ich auch Krisen, auch Zweifel, auch Krankheit, zum Beispiel meinen Diabetes, aber wenn ich das mal vergleiche mit das, was andere mitgemacht haben, ist das absolut nichts dagegen. Und ich weiß auch, so mancher oder manche verzweifelt am Glauben und kommt in eine tiefe Glaubenskrise, in Zweifel, Versuchung ist ganz unten, sagt vielleicht, ich kann nicht mehr glauben, es ist einfach zu viel passiert, zu viele offene Fragen. Und wenn wir ganz unten sind, dann gibt es einen Ratschlag, nein, ich würde sogar eher sagen, eine Aufforderung, und die steht im Buch der Offenbarung. Aber eins habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Ja, stimmt, ich bin im Leid. Ich bin auch im Zweifel, bin ganz unten. Und was für ein Tipp kommt hier? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wissen wir persönlich noch, wie es war am Anfang unseres Glaubens? Wenn wir in der Krise sind, dann handeln wir oft genau andersrum. Wir schlagen die Bibel zu, wir beten nicht mehr, wir grübeln und fragen nicht mehr nach Gott, ignorieren ihn. Aber Gott sagt, es gibt einen Tipp, gerade in der Krise, ganz bewusst zu entscheiden, wieder wie am Anfang des Glaubens zu handeln. Bibel aufschlagen, zu lesen, zu beten, zu hören, was Gott zu sagen hat. Wieder ganz fest an Gott dran zu bleiben. Das ist, denke ich, eine Willensentscheidung. So ähnlich vielleicht wie die gleiche Willensentscheidung, wenn ich jemanden heirate. Da sagt man ja auch, bis dass der Tod uns scheidet. Ich entscheide mich ganz fest, den anderen zu lieben und für ihn da zu sein, in Höhen und in Tiefen. Wie schon mal gesagt, wenn wir aufhören, die Bibel nur selektiv zu lesen und auch die anderen Stellen lesen, dann werden wir feststellen, Leid, Schmerz und Ungerechtigkeit, die sind einfach feste Bestandteile dieser Welt. Das ist einfach Fakt. Und Gott sagt auch, auf dieser Welt, und zwar bis wir zu Jesus in die Ewigkeit gehen, wird es Tränen, Schmerz, Krankheit und Ungerechtigkeit geben. Und er sagt auch, denkt nicht, dass ihr was Besseres seid als ich, Jesus Christus. Wenn Jesus verfolgt wurde, werden wir auch verfolgt werden. Gott verspricht uns kein Leben ohne Schmerz, aber er verspricht uns, er ist gerade im Schmerz bei uns. Ja, wenn wir im Leid sind, dann machen wir oft einen großen Fehler. Ja? Wir glauben dann, dass Gott wie ein Räuber ist, hier auf dem Bild. Mit einer Maske, mit einem Messer in der Hand, es ist ja Leid und Schmerz, es greift mich an. Ja. Das Problem ist hier, das ist im Grunde eine Täuschung. Gott ist zwar sehr ähnlich, aber er ist kein Räuber, im Gegenteil. Er ist eher wie ein Chirurg. Ein Chirurg sieht erstmal, wenn man sich die zwei Bilder anschaut, ein bisschen ähnlich aus. Ja. Er hat auch eine Maske, er hat auch ein Messer, aber das Ziel ist komplett anders. Der Räuber, der will mir was wegnehmen, will mich zerstören und verletzen. Der Chirurg, der will mich heilen, der will mir helfen. Er will das entfernen, was mich krank macht. Wenn wir diesem Chirurgen nicht vertrauen, dann ist das ziemlich ungünstig. Ja. Ich habe auch schon eine Operation hinter mir. Da fühlt man sich völlig hilflos, wenn man so in diesen Krankenhaussaal da reingeschoben wird. Man kriegt gleich diese Maske auf und denkt so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich will. Aber es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ja. Also wenn wir uns nicht freiwillig in die Hände von diesem Chirurgen begeben, völlig hilflos, Narkose gar, dann wird er uns nicht helfen können. Tut das weh? Ja, ich denke schon, das kann weh tun. Das wollen wir nicht. Das kann sogar sehr, sehr weh tun. Aber wenn wir es nicht machen, dann haben wir ein viel größeres Problem. Es kann sogar den Tod bedeuten. Also wenn wir an Gott dranbleiben, und das Zulassen, dass er an uns arbeitet, dann passiert Folgendes mit uns. Mal meine komische Zeichnung. Es gibt einen Punkt, wo es wieder nach oben geht. Wo wir einen Glauben entwickeln, der sagt, aber, ja, trotzdem bleibe ich an Gott dran. Aber trotzdem, ich fühle gerade nichts, aber trotzdem. Bin verlassen und ganz unten, aber trotzdem will ich nicht wieder zurückgehen. Ich will auch nicht leugnen, sondern dir vertrauen. Auf Gott warten in meinem Leben, dass ich bleibe, wie Habakuk geblieben ist. Und nach allem Schlimmen, das auch Habakuk damals erlebt hat, schreibt er am Ende des dritten Kapitels folgende Zeilen, die als Schluss eines Lobliedes auf Gott dastehen. Das ist ganz am Ende von Habakuk. Und da steht, doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Sind das nicht wunderbare Worte? Also mich bewegen die unglaublich tief. Also Habakuk bleibt bei Gott und das vertraut trotz der Situation. Und Jesus fragt, Jünger einmal, wollt ihr auch gehen? Und die Jünger antworten, Herr, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das wünsche ich mir, dass auch wir diese Entscheidung treffen können. Trotz der Situation, trotz ungeklärter Fragen, fest an ihm dran zu bleiben. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben heute gehört, im Leben gibt es Leid, auch für uns als Christen. Und früher oder später wird es jeden von uns treffen, denke ich. Die Bibel hat uns kein Paradies auf Erden versprochen. Kein Leben ohne Leid. Wie ist unsere Reaktion darauf? Ich kann leugnen, dass ich im Leid stecke und so tun, als ob alles bester Ordnung ist. Aber das ändert ja nichts. Ich kann aufgeben, bringt alles nichts, zurück ins alte Leben ohne Gott. Oder ich warte und vertraue, trotz der Schwierigkeiten und trotz, obwohl ich es nicht verstehe. Was dient zu unserem Besten? Die Bibel sagt klipp und klar, dass Leid uns weiterbringt. Wir werden Christus ähnlicher. Er selbst ist auch durch viel und unvorstellbares Leid gegangen. Warum sollte es uns da anders gehen? Und wenn uns nichts mehr hält und wir am Boden sind, dann gehen wir zurück zu dem Punkt, wo uns der Glaube begeistert hat, wo wir Feuer und Flamme für Jesus waren. Kehren wir um und lernen ihn ganz neu kennen. Und sagen ihm, dass wir, wenn er uns zu sich ruft, uns bei ihm bergen und uns wirklich trösten lassen von ihm. Und auf sein Wort hin wirklich fest bei ihm bleiben. Denn wohin sonst sollten wir gehen? Amen.